RBB 24 Inforadio. Treffpunkt Wissenswerte.
Wir Menschen sind neugierig. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von uns und das ist auch Anstoß für ganz viele Fragen, die wir alle zusammen am besten beantworten können. Wir können zusammen Daten erheben, wir können messen, wir können fotografieren, wir können sammeln, wir können erkunden, wir können finden. Und so können wir zusammen zum Beispiel besser Migräne verstehen, wir können gefährliche Radwege erkennen und melden, wir können spielerisch neue Molekülstrukturen erfinden, Vögel zählen, kosmischen Staub auf den Dächern Berlins finden, wir können Wissen zusammen archivieren und es auch für alle zugänglich machen. Sich an der Wissensgesellschaft aktiv zu beteiligen, dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten und die wachsen auch immer weiter. Durch neue Bürgerwissenschaftsprojekte, durch junge Plattformen und auch durch ein allgemeines Umdenken. Viele Menschen können zusammen eben auch mehr Neues herausfinden. Das erkennt auch die Forschungscommunity und kommt raus aus den Universitäten und den Instituten und bezieht Bürgerinnen und Bürger stärker mit ein. Und genau darum soll es heute gehen. Raus aus dem Elfenbeinturm, die neue Partizipation in der Wissensgesellschaft. Darüber wollen wir heute hier im City Lab Berlin sprechen. Hier zeichnen wir den 118. Treffpunkt Wissenswerte auf. Das ist eine Kooperation vom RBB 24 Inforadio und von der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen und ich darf auch meine Gäste ganz herzlich begrüßen. Elke Köpping, sie ist langjährige Wikipedianerin, Mitgründerin von FemNetz, dem Netzwerk für feministische Anliegen in Wikipedia. Und sie ist Mitorganisatorin der Schreibgruppe Women Edit Berlin. Professor Johannes Vogel, er ist Botaniker, Professor für Biodiversität und Wissenschaftsdialog und Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin. Und Dr. Benjamin Seibel, er leitet das City Lab Berlin, das öffentliche Experimentierlabor der Technologiestiftung Berlin für die Stadt der Zukunft. Fangen wir mal mit Wikipedia an. Das ist inzwischen 21 Jahre alt oder jung. Größtes Wissensprojekt der Menschheit, kann man sagen. Ich habe noch mal nachgeguckt, 58 Millionen Artikel sind online in ungefähr 300 Sprachen. Ist für Sie Wikipedia das beste Beispiel nach wie vor für Teilhabe in der Wissensgesellschaft?
Die Frage kann ich natürlich nur mit Ja beantworten, sonst wäre ich nicht hier und auch nicht Teil der Wikipedia-Community. Aber natürlich mit Einschränkungen. Also es gibt ein Aber und ich denke, dazu kommen wir auch später noch. Ne?
Herr Vogel, eingangs habe ich es erwähnt, es gibt ein Umdenken und dafür ist ja das Museum für Naturkunde Berlin maßgeblich. Also so stark, wie Sie sich dafür einsetzen, tut es eigentlich kaum eine andere Institution in Deutschland, habe ich den Eindruck. Menschen können in den unterschiedlichsten Projekten bei Ihnen aktiv werden, die können mitforschen. Und ein Wort, das häufig fallen wird heute, ist der Begriff Citizen Science, frei übersetzt Bürgerwissenschaften. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Das ist ein ähnliches Prinzip, vielleicht auch wie Wikipedia. Also wir haben ja ganz viele Menschen, die Wissen haben und die das zum einen teilen können. Zum anderen aber auch gibt es ja unendlich viele Fragen, die beantwortet werden müssen, aber nur eine endliche Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist zwar 500.000 in Deutschland ungefähr, das ist schon ziemlich groß, aber ähnlich viele Menschen sind auch in ihrer Freizeit an Wissenschaft beteiligt. Da kann man viel miteinander machen und ich denke, das macht ja auch Spaß und die Leute entdecken das für sich. Wir haben ja nun mehr Zeit und die muss man ja nicht in Shoppingcentern verbringen. Die kann man ja vielleicht auch mit was Sinnvollerem verbinden, zum Beispiel eben halt Wissenschaft mitmachen.
Geht es da denn primär um den Erkenntnisgewinn oder geht es auch darum, die Menschen zu befähigen, vielleicht auch Wissenschaft besser zu begreifen?
Für mich persönlich ist das Wichtigste, was uns eigentlich schon länger umtreiben sollte, wie wir die Demokratie stärken. Schon seit vielen Jahren sind viele Entscheidungen, die in Parlamenten getroffen werden, haben einen wissenschaftlichen Hintergrund, werden aber nicht ganz verstanden. Wir haben das jetzt ja in der Corona-Pandemie auch sehr, sehr gut gesehen, dass von vielen Menschen nicht verstanden wurden, dass zwei Wissenschaftler drei verschiedene Meinungen haben können. Wenn man selber als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler arbeitet, weiß man, dass zwei Wissenschaftler auch sechs verschiedene Meinungen haben können. Und das ist der Streit um die richtige Lösung zum Zeitpunkt, wo bestimmtes Wissen vorliegt, dass das ist, was Wissenschaft ausmacht. Das kann aber schwer nur verstanden werden, wenn man noch nicht Wissenschaft als Prozess erlebt hat. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass Citizen Science das öffnet, dass Menschen an Prozess von Wissenschaft teilhaben, um damit besser zu verstehen, wie Wissenschaft Teil von demokratischen Entscheidungen wird. Das ist für mich eigentlich der Kern. Diese Idee, die Wissenschaft auch gerne selber perpetuiert mit riesigen Kommunikationsabteilungen, dass der Öffentlichkeit irgendwelche Ergebnisse vorgeworfen werden, hingeschmissen werden und die das dann fressen müssen oder verstehen sollen, das ist mir zu einseitig, das Ganze. Und das trägt nicht dazu bei, dass Wissenschaft, Demokratie und Teilhabe besser zusammenarbeiten.
Herr Seibel, die Teilhabe, das findet hier im Haus schon statt. Das CityLab Berlin, das ist ein Experimentierraum, der offen ist für Berlinerinnen und Berliner. Und Sie schaffen ja auch kontinuierlich neue Formate für Teilhabe. Eine Plattform ist zum Beispiel Stadtpuls. Wie läuft das da praktisch ab? Also wie können Interessierte da mitmachen und wie können die dann auch zusammen neues Wissen generieren?
Mitmachen kann bei uns grundsätzlich jede und jeder. Wir sind hier ein offener Ort und entwickeln eben unterschiedliche Digitalisierungsprojekte gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern. Es geht also auch eigentlich schon um mehr als nur um Beteiligung. Es geht eher um sowas wie Co-Kreation, also wirklich von Anfang an gemeinsam auch Ideen entwickeln und die dann umsetzen. Sie haben jetzt das Beispiel Stadtpuls genannt. Das ist eine offene Plattform, wo BürgerInnen Sensordaten einspielen können. Das heißt, ich kann einen Sensor, kann man sich heutzutage kaufen bei Konrad oder so, ist jetzt auch nicht so teuer, an meinen Balkon zum Beispiel anbringen, um etwa Luftqualität oder Lärm in der Stadt zu messen, diese Daten auf die Plattform einspeisen und sie dann anderen verfügbar machen. Und so entsteht ein gemeinsamer Datenschatz, der dann eben auch frei benutzt werden kann. Ich kann aber sehr gut anschließen an das, was Herr Vogel gesagt hat, dass es bei uns letztlich auch darum geht, ja, eine aktivierende Form von Teilhabe, bei der es letztlich darum geht, tatsächlich um Demokratiearbeit. Also Wissensarbeit in der Wissensgesellschaft ist immer auch Demokratiearbeit und es geht letztlich darum, Menschen zu befähigen, sich, in unserem Fall ist das Digitalisierung das Überthema, sich souverän dazu zu verhalten. Und das bedeutet in der Regel eben nicht nur passiv zu konsumieren, sondern aktiv mitzugestalten. Und das ist auch unser Ziel hier.
Und was ist denn dann die Motivation der Leute, die kommen und mitmachen? Ist das sozusagen immer gleich so der große theoretische Überbau und die Leute wollen bessere Demokraten werden? Oder ist das vielleicht auch einfach Freizeit? Was sind da so die Gründe zum Vorbeikommen, zum Mitmachen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Wir holen manche Leute über die Themen ab. Wir haben ein sehr erfolgreiches Projekt, das nennt sich Gieß den Kiez. Da geht es um die Pflege von Stadtbäumen und die gemeinschaftliche Pflege von Bäumen hier in der Stadt. Und da kommen viele Leute zum Beispiel über das Thema Bäume. Das sind also keine Digitalisierungsexperten, sondern die interessieren sich für Stadtbäume, kümmern sich vielleicht um die Bäume vor der Haustür, landen dann so hier und kommen dadurch aber mit Digitalisierung in Kontakt, weil sie merken, Mensch, da gibt es Möglichkeiten, sich zu koordinieren oder so. Und bei anderen ist es umgekehrt. Die kommen eigentlich über Digitalisierung erstmal zu uns, weil sie, sag ich mal, Nerds im weitesten Sinne sind, einfach Lust haben, gemeinsam zu programmieren zum Beispiel und erschließen sich dann aber Themen, zum Beispiel Verkehrsthemen, Energie-, Umweltthemen, über diesen Zugang zur Digitalisierung.
Frau Köpping, Sie sind selber Aktivistin. Sie sind vor rund 14 Jahren gestartet als Wikipedianerin. Was war denn damals so Ihre Motivation, die Gründe, weshalb Sie gesagt haben, heute setze ich mich hin und schreibe mal einen Artikel?
Das war ganz lustig. Ich habe ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat von einem Regisseur und Theatermacher und wollte einfach mehr über den wissen. Dachte, es ist ja doll, was er da geschrieben hat. Steht denn was auf Wikipedia? Und ich meine, das ist jetzt 14 Jahre her. Da war Wikipedia selber noch nicht so alt. Da gab es auch noch nicht allzu viele Artikel im Vergleich zu heute. Der war noch nicht drin, dachte ich mir. Da schreibe ich jetzt den Klappentext da mal rein, kann ja jede mitmachen und das probiere ich jetzt mal. Das hat gut funktioniert. Der Artikel steht heute noch drin, wurde erweitert kontinuierlich über den Lauf der Jahre von Menschen, die da weiterhin beigetragen haben. Und ich habe dann Steinchen für Steinchen auch immer weitergemacht und schließlich auch Gruppen gefunden, in denen ich mich auch ein Stück weit unterstützt und aufgehoben gefühlt habe, die mir auch geholfen haben, mehr und mehr diese sehr eigene Community, diese eigene Art und Weise des Schreibens und auch, sage mal, die schwierig zu verstehenden Regularien nach und nach zu durchschauen.
Sie haben den Begriff Community jetzt gerade schon verwendet. Das ist eine große Community, aber eine schrumpfende Zahl an Autorinnen und Autoren. Wie kommt das?
Ja, das ist ein gewisses Problem. Und zwar ist das das Problem der, wie soll ich sagen, Perpetuierung in die Zukunft. Vielleicht auch allgemein ein Problem. Das könnte man auch in der Runde nochmal erörtern, was Citizen Science angeht. Aber wir haben eine wachsende Anzahl an Artikeln, eine schrumpfende Anzahl von Personen, die in der Wikipedia aktiv sind. Und das heißt, dass wir mehr und mehr Altlasten in Anführungszeichen mit uns rumtragen, dass Probleme der Wartung, der Aktualisierung, des Aktuellhaltens und vielleicht auch der Veraltung von Artikeln in absehbarer Zeit auf uns zukommen werden. Und da ja alles auf ehrenamtlicher Basis geschieht, ist es relativ schwierig, da immer gleich aufzubleiben, nicht? Immer auf dem Stand zu bleiben. Und warum es weniger Personen werden, die in der Wikipedia editieren. Das ist, glaube ich, ganz schwer herauszufinden. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, warum unter anderem eine Art von Ausschlüssen durchaus stattfinden. Das betrifft Frauen, das betrifft Minderheiten, das betrifft Gruppen wie Behinderte, wie MigrantInnen, die vielleicht zu einem sehr viel geringeren Prozentsatz als der durchschnittliche weiße Cis-Mann in der Wikipedia vertreten sind.
Mit dieser Perpetuierung haben Sie damit auch zu tun, Herr Vogel, oder sind es eigentlich immer eher Projekte, die in einem bestimmten Zeitraum stattfinden und dann fertig sind und so lange bleiben die Teilnehmenden dann einfach am Ball?
Also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind die Leute, die Projekte vorantreiben, natürlich in keinster Weise in der Größenordnung wie Wikipedia, aber Menschen, die Ideen entwickeln, die Programme, Projekte entwickeln, Betreuung machen und so weiter und so fort. Und da ist eine gute Community da und auch eine gute Stabilität. Was dann die Publika angeht, da kann man durchaus eine große Fluktuation sehen. Aber das halte ich gar nicht für so problematisch, weil was wir hier jetzt, glaube ich, auch alle direkt oder indirekt gesagt haben, ist, unsere Aufgabe muss es sein, irgendwo die Menschen da abzuholen, wo sie sind, sodass sie dann glauben, teilhaben und Co-Kreation machen zu können. Das ist viel, viel einfacher gesagt als getan. Und manchmal endet das dann auch nicht unbedingt in dem, was man dann noch als Citizen Science bezeichnen würde. Also ein ganz tolles Beispiel ist, meine Frau hat mit dem Team ein ganz tolles Projekt zu Nachtigallen, die jetzt gerade wieder in Berlin aufgetaucht sind. Gestern Nacht habe ich die erste gemacht und hatte versucht, sich an die Migranten zu wenden, insbesondere aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und die sind auch gekommen, weil eben halt die oftmals Nachtigallen in Käfigen gehalten haben, um eben halt sozusagen Musik zu haben. Von daher kannten die. Also die Schwelle, die Leute ranzubringen, war relativ niedrig. Und dann sind eben halt insbesondere Frauen gekommen, die aber aufgrund ihrer Bildungsgeschichte und so weiter und so fort nicht unbedingt Interesse an Wissenschaft hatten. Aber die konnten kochen und die konnten nähen. Und dann ist das Projekt eben halt dahin gegangen, dass man gemeinsam eine Karte Berlins gestickt hat mit den Orten von Nachtigallen. Ist das jetzt Citizen Science oder Teilhabe? Ich kann es alles nicht sagen, aber es hat wenigstens geklappt, aus diesen Menschen eine Community zu machen und sie dazu zu bringen, Berlin für sich nochmal anders als Heimat zu erleben. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Projekte, wo eben halt Leute an Computern sitzen und Mikrometeoriten analysieren. Ja? Also in diesem ganzen Spektrum muss man sich bewegen. Aber was wichtig ist, man muss immer ganz viel Energie reinstecken, damit das Rad sich weiter dreht. Das ist eigentlich die Aufgabe.
Und das Museum für Naturkunde hat auch die Plattform Bürger schaffen Wissen mit ins Leben gerufen. Das ist die zentrale Citizen Science Plattform in Deutschland. Da lassen sich zig Projekte finden. Da geht es dann darum, gesichtete Eichhörnchen zu melden oder man soll alte Dokumente von der Hanse lesen und entschlüsseln. Ja. Wie groß ist denn da denn der Einfluss der Teilnehmenden? Sind die dann da vielleicht zum Teil auch einfach in so einer Rolle von Hilfswissenschaftlern oder können die dann auch kreative Impulse in die Wissenschaft zurückgeben?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also oftmals denkt die Wissenschaft immer noch, hurra, jetzt habe ich da ganz viele freiwillige, unbezahlte Helferinnen und Helfer. Das ist für viele Projekte auch, glaube ich, ganz legitim und macht auch ganz, ganz vielen Menschen Spaß. aber immer mehr entstehen jetzt auch Projekte vor Ort und bottom-up. Da ist es dann wichtig, dass man dann die Energie hat und die Kraft, diese Ideen aufzugreifen. Ich bin jetzt für meine Sünden Co-Vorsitzender des Wissenschaftsjahres der Bundesrepublik für 2022 und das heißt nachgefragt. Und da sind jetzt für 3 Monate lang Fragen nachgefragt worden und 14.000 Fragen sind eingegangen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, die werden nicht alle beantwortet werden können. Ja. Also was wir, glaube ich, konsternieren können, ist, es gibt ein unheimliches Interesse. Es gibt eine große Bereitschaft, entweder als Datenproduzent mitzumachen oder auch aktiv sich einzubringen. Aber es ist immer noch nicht ganz die Kapazität da, dieses Interesse aufzunehmen oder auch zu entwickeln. Da ist Wikipedia schon um vieles weiter. Ihr habt da schon tolle Werteketten und Wertschätzung und alle diese Sachen aufgebaut. Da steht der Wissenschaft insgesamt in Deutschland noch bevor. Und das wird ein hartes Ring.
Sie haben das Wissenschaftsjahr 2022 angesprochen, nachgefragt. Ist das dann nicht auch frustrierend, wenn diese Fragen dann eben nicht beantwortet werden?
Nee, glaube ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, aus den 14.000 können wir 20 rausdestillieren. Ja? Aber es sind oftmals sehr ähnliche Fragen. Einige sind esoterisch. Wir müssen dann auch gucken, um eben halt genau diese Frustration zu vermeiden, welche Fragen man wie destillieren kann, dass die Wissenschaftsgemeinschaft sagt, hurra, hier machen wir mit.
Eine Frage in die Runde. Gehen Sie denn davon aus, wenn viele Menschen mitmachen, ja auch viele Laien mitmachen, das ist ja auch Ziel des Ganzen, dass da dann vielleicht auch wissenschaftliche Standards abhanden kommen, beziehungsweise dann auch die Qualität der Inhalte leiden könnte?
Ja, das ist bei Wikipedia natürlich auch eine der zentralen Fragen, die uns alle auch immer wieder umtreibt. Es gibt eine Qualitätssicherung, es gibt bestimmte Standards, dass Menschen, die also komplett neu anfangen, das bis zu einer bestimmten Zahl von abgespeicherten Schreibversuchen, Artikel auch kontrolliert werden und die Community, die ja in gewisser Weise ein Modell des Basisdemokratischen ist, ist ja auch aufgerufen, auf jeden Artikel mal drauf zu gehen und zu gucken, stimmt da was nicht oder kommt einem was komisch vor, das zur Diskussion zu stellen und dann zu schauen, wer kann diese Frage vielleicht besser beantworten oder ein entsprechendes Buch auch zu finden. Ja. Aber das ist natürlich bei über 3 Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia leichter gesagt als getan. Es gibt Artikel, die werden 10 Jahre nicht aufgerufen und das will kein Mensch wissen, was da drin steht. Gelegentlich gibt es dann auch eine Löschdiskussion, weil man dann doch feststellt, vielleicht doch nicht so relevant, wie wir dachten damals oder gehört jetzt doch mal weg. Das ist eins der zentralen Themen und daran müssen wir arbeiten, daran arbeiten wir uns auch weiter ab.
Herr Seibel.
Bei uns vielleicht ein bisschen anders, weil wir zwar hohe Qualitätsansprüche an unsere Arbeit haben, aber ja nicht den Anspruch oder die Notwendigkeit, wissenschaftliche Standards einhalten zu müssen, wenn wir hier gemeinsam mit BürgerInnen digitale Anwendungen entwickeln, sondern da greift diese Grenze zwischen Experten und Laien eigentlich gar nicht so sehr, weil unsere Anwendungen müssen für Laien funktionieren. Damit werden die Laien gewissermaßen automatisch zu ExpertInnen, weil deren Feedback ist für uns ganz wichtig. Also ne, das ist ja auch ein Grundprinzip, gerade bei so digitalen Anwendungen, die müssen intuitiv, einfach, geradezu spielerisch funktionieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir was falsch gemacht. Dann bringt es uns nicht, zu den Leuten zu gehen und zu sagen, ihr seid offenbar zu blöd, um das zu benutzen. Damit ist niemand geholfen. Mhm. Und natürlich kann nicht jeder zum Beispiel Softwarecode schreiben oder so. Das ist völlig klar. Aber insgesamt haben wir gar nicht die Sorge, dass dadurch, dass mehr Laien hier mitmachen, die Qualität der Produkte leidet, sondern eigentlich verbessert sie sich dadurch.
Wie ist das in der Wissenschaft, Herr Vogel? Gibt es da diese Befürchtung oder hat man die schon abgelegt?
Nein, die Befürchtung wird, Sie haben das ja sehr gut beschrieben, dass der Bereich Citizen Science sehr, sehr stark gewachsen ist. Wir haben ja nicht nur die deutsche Plattform, sondern wir haben ja auch eine europäische Plattform aufgebaut mit Hilfe von doch substanziellem Geld der EU. Und dieser ganze Bereich wächst und wächst und wächst. Und die Argumente der Wissenschaft, dass es da unter Umständen Probleme mit den Daten geben könnten, haben sich überhaupt nicht verändert, was vielleicht auch etwas über die Lernfähigkeit von Wissenschaft als System aussagt. Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Nein, aber wissen Sie, Wissenschaft hat grundsätzlich eine Herausforderung mit Reproduzierbarkeit von Daten. Das wird zwar immer als Monstranz vor sich hergetrieben, aber in dem renommiertesten Journal, was es wissenschaftlich gibt, das heißt Nature, sind unendlich viele Artikel, die dort publiziert werden, nicht reproduzierbar. Ja? Also Wissenschaft hat grundsätzlich ein Problem und das wird eigentlich durch Vertrauen gelöst. Und warum es unter Wissenschaftlern, nur weil man Titel oder Kittel trägt, eigentlich diesen Vertrauensbeweis gibt, wo wir immer wieder hören, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrügen, um ihre Karriere zu fördern. Aber dass Menschen ohne Titel nicht zugestanden wird, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für ein bisschen verschobene Diskussion. Ich glaube, das sind Ängste, die die Wissenschaft in sich selber trägt, über die sie mal reflektieren sollte, warum sie die hätte. Die sollte das ablegen. Wenn jemand betrügen will, egal ob er einen Professorentitel hat oder eine Amateurwissenschaftlerin ist oder umgekehrt, wer betrügen will, der kann betrügen.
Also die Wissenschaft müsste mal auf die Couch und...
Das haben Sie gesagt. Wir haben welche im Museum.
Wunderbar. Vielleicht auch noch mal zur Teilhabe. Was für technische Voraussetzungen gibt es denn da noch? Was muss ich überhaupt auch an Ausstattung mitbringen? Ich habe zum Beispiel jetzt keine Smartwatch. Brauche ich die? Kann ich beim CityLab sonst gar nicht einsteigen?
Ich habe auch keine Smartwatch, falls es Sie beruhigt. Es gibt, wie gesagt, bei uns Angebote auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben durchaus hier Formate treffen, die sich an Menschen richten mit Programmiererfahrung, wo dann gemeinsam eben Software entwickelt wird. Es gibt aber auch viele Formate, da reicht es völlig einfach, eine Meinung zu haben oder ein Interesse. Generell ist ja durch die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, nach meinem Empfinden, die Schwelle, sich einbringen zu können, eher gesunken. Wir haben auch durch Corona ganz spannende Erfahrungen gemacht, wenn es um Teilhabeformate geht. Wir haben früher viel über Digital Divide diskutiert und dass Leute auch ausgeschlossen werden, wenn wir Sachen zum Beispiel rein online anbieten. Wir merken aber jetzt, wir haben aktuell so einen Bürgerrat, das sind 80 ausgeloste BerlinerInnen, Querschnitt der Gesellschaft, mit denen wir diskutieren über die Stadt der Zukunft. Dass an diesen Formaten, die online stattfinden, eigentlich eine breitere Gruppe teilnehmen kann, weil da zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, wenn die Kinder im Bett sind, sich nochmal in die Videokonferenz schalten kann, die könnte nicht das Haus verlassen. Das heißt, wir sehen da auch einen Gewinn an Diversität und dadurch wird einmal bewusst, auch in der analogen Welt gab es nicht einfach die große Diversität und Pluralität bei Beteiligung. Das muss man sich nämlich erstmal leisten können. Von daher, ne, man muss da immer ein Auge drauf haben, wer kann mitmachen, wer wird ausgeschlossen. Aber per se würde ich jetzt sagen, empfinde ich die Digitalisierung eher als Gewinn.
Und Sie wahrscheinlich auch, Frau Köpping, sonst würde es Wikipedia in seiner jetzigen Form wahrscheinlich gar nicht geben können.
Klar, also die Schwelle ist extrem niedrig bei Wikipedia. Ich mache den Rechner auf, ich gehe auf Bearbeiten, ich schreibe was rein. Ob das dann stehen bleibt, Bestand hat, das ist dann die Entscheidung der anderen Menschen, die auf diesen Artikel gucken. Aber im Prinzip ist es möglich, dass jede und jeder teilnimmt, der die einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet hat. Das ist natürlich dann wieder eine Frage zwischen westlicher Welt, Entwicklungsgesellschaften, nicht? Also Zugang zu Digitalisierung, das ist etwas, was Wikipedia verkörpert, ein westliches Wissenschaftsdenken, eine westliche Geschichtsschreibung auch widerspiegelt, die zum Beispiel, sage ich mal, orale Gesellschaften ausschließt. Also wo Wissenschaft, wo Erkenntnis, wo Geschichtsschreibung ausschließlich mündlich stattfindet, so wie das bei uns früher auch der Fall war. Das findet sich in der internationalen Wikipedia dann so nicht wieder. Ist es jetzt natürlich für den deutschsprachigen Raum, ist das eine andere Geschichte. Also da fühlen wir uns alle aufgehoben. Ne?
Das sind große Herausforderungen, aber gleichzeitig, ich meine, ich habe jetzt ein limitiertes Wissen, aber 250 Jahre ist es her, dass in Frankreich sich eine Gruppe zusammengesetzt hat, Enzyklopädisten, und haben gesagt, sie wollten jetzt mal das Wissen der Welt zusammenfassen. Und das waren, glaube ich, eher so Typen wie ich, weiße Haare und verschiedenste akademische Titel, und es waren nur ein paar. Und damals war eben halt wirklich noch die Idee, dass man das Wissen der Welt zusammenfassen kann. Und heute wissen wir, und Wikipedia zeigt es, und auch unsere Forschungsarbeit im Museum zeigt es, Wissen ist so dynamisch, ja, wenn man da nicht ständig dranbleibt und ständig alles neu macht. Und die Idee des Buches ist ja total toll und ist ja auch wirklich befreiend für die Menschheit gewesen. Aber es ist irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn man die Dynamik des Wissens und der Gesellschaft akzeptiert. Und gerade im Digitalen, also Oral Culture kann ja im Digitalen ganz gut aufgenommen werden. Aber auch da ist ja die Dynamik des Geschichtenerzählens. Ja, wenn man sich zum Beispiel Grimms Märchen anguckt, selbst die werden ja weiterentwickelt. Und wenn das heute über Disney läuft, ja, also ja, ist doch so. Disney ist auch auf Grimms Märchen aufgebaut. Müsste man eigentlich nochmal mit denen drüber verhandeln, was das alles kosten sollte. Das entwickelt sich alles weiter und das kann das Digitale sehr, sehr gut aufnehmen. Die Flipseite des Ganzen ist, und das ist jetzt wird jetzt für uns ein Problem, wir digitalisieren wie bekloppt jetzt bei uns im Museum. Wir produzieren, wenn wir Volllast laufen, 3,5 Terabyte an digitalisierten Daten jeden Tag. Wir wissen bald gar nicht mehr, wie wir es bezahlen sollen, das ganze Speichern von dem ganzen Zeug. Ja, das wird bei euch der Fall sein, das wird da der Fall sein und das ganze CO2, was dadurch produziert wird. Die Daten müssen ja mehrfach gespeichert werden und so weiter und so fort. Also da ist dann wieder ein Buch, was einmal gedruckt ist, wo einmal der Baum gefällt wurde und wo es einmal in der Bibliothek untergebracht ist, dann doch eher, ist sogar CO2-Speicher, könnte man sozusagen sagen.
Also über die Finanzierung wollen wir jetzt auch noch mal sprechen. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Raus aus dem Elfenbeinturm, die neue Partizipation in der Wissensgesellschaft. Das ist heute Thema vom Treffpunkt Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Kritiker sprechen inzwischen auch von Citizen Science Light. Letztlich sei das so eine Marketingmethode, um Forschungsprojekte öffentlichkeitswirksam vorzustellen. Mhm. Kann das aus Ihrer Sicht passieren, dass Citizen Science zu so einem Schlagwort wird, was man dann droppt, wenn es darum geht, Fördergelder zu beantragen?
Ja. Absolut, aber Wissenschaft muss anpassungsfähig sein. Ja, man könnte das auch so definieren. Ehrlich halte ich das nicht, bin ich aber nicht derjenige, der das zu beurteilen hat. Mein Verständnis von Wissenschaft ist, dass Wissenschaft ohne Demokratie nicht richtig funktionieren kann und dass Demokratie ohne Wissenschaft nicht richtig funktionieren kann und dass es da eine gegenseitige Verpflichtung gibt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Wissenschaft dieser Verpflichtung in der Demokratie nachkommt, wenn sie die Methode Citizen Science Light benutzen würde. Ich fände das schäbig, würde es selber versuchen, nicht zu tun, aber kann dafür andere nicht so gut sprechen.
Ich habe grundsätzlich auch den Eindruck, dass es ganz viel um Teilhabe durch einzelne Projekte geht und das hat ja dann auch einen gewissen Event-Charakter. Wie knapp bemessen sind denn in dem Zusammenhang dann auch die Förderzeiträume, Herr Seibel? Bringt sie das in Bedrängnis, weil die zum Teil eben auch sehr knapp bemessen sind?
Also die Projektförderung als solche ist im Bereich der öffentlichen Digitalisierung ohnehin ein Problem. Nach meinem Empfinden ist es relativ einfach, für ein Innovationsprojekt eine Förderung zu bekommen, auch wenn das dann vielleicht eine quatschige Innovation ist, weil wir brauchen auch nicht jede, für Regelaufgaben, was Herr Vogel genannt hat, mal Serverkosten, Speicherplatz oder auch einfach nur der Betrieb. Auch Software ist was sehr Dynamisches, was Wartung, Aktualisierung bedarf, allein schon um Sicherheitslücken zu schließen. Das ist eine mühsame Arbeit, die im Hintergrund läuft, für die es ganz schwer ist, Finanzierung zu bekommen. Und die Entwicklung von unseren Anwendungen ist dann vergleichsweise ein kleinerer Aufwand als ein jahrelanger Betrieb mit wachsenden Nutzendenzahlen. Und wenn ich dann losgehe und sage, ich bräuchte noch mal Geld für Gieß den Kiez, dann sagen mir Leute, Mensch, aber wieso, das ist doch fertig. Ja, das ist fertig, aber das nutzen Tausende von Menschen jeden Tag. Die schreiben uns E-Mails und sagen, ich habe mein Passwort vergessen oder irgendwas funktioniert nicht und manchmal funktioniert tatsächlich irgendwas nicht. Und diese Arbeit, das ist, habe ich das Gefühl, förderpolitisch auch einfach schwerer zu vermitteln und wird natürlich auch nicht so gerne gefördert, weil nicht so richtig was Sichtbares Neues entsteht. Aber da ist ein Umdenken eigentlich notwendig, damit wir wirklich so eine, also zum Teil geht es da ja wirklich um öffentliche Daseinsvorsorge oder um Basisinfrastruktur, das muss eben auch finanziert werden.
Wikipedia hat da ja seinen eigenen Mechanismus gefunden. Dahinter steht die Wikimedia Foundation, also eine gemeinnützige Organisation, die sorgt für die Infrastruktur, die ist spendenfinanziert. Alle, die Artikel schreiben, die Artikel bearbeiten, die machen das ehrenamtlich. Die kosten erstmal nichts, sie investieren ihre Zeit. In dem Sinne entstehen auch für sie Zeitkosten. Ist das denn aus Ihrer Sicht so die optimale Lösung, die sich auch auf andere Projekte übertragen lässt? Oder knatscht es da vielleicht auch manchmal intern?
Es bietet natürlich eine große Freiheit, dass die Förderinstitutionen selbst die, sage ich mal, Infrastruktur und auch organisatorische Mittel wie zum Beispiel Räume zur Verfügung stellt für die Arbeit der Ehrenamtlichen, dass die unabhängig ist von Nationen, staatlichen Zuschreibungen. Denn denken wir mal an Staaten wie die Türkei, China, Russland neuerdings, wo dann der Zugang zu Wikipedia auch wieder erschwert wird. Ne? Dafür ist das natürlich toll, weltweit gesehen, global gesehen. Die Schwierigkeit besteht ein bisschen darin, dass Community und Foundation oder überhaupt auch die Vereine so ein bisschen nebeneinander herleben. In Deutschland erleben wir es sehr stark, in der Schweiz, in Österreich ist die Zusammenarbeit etwas besser, etwas enger, weil die Communities kleiner sind. Aber es ist oft so, dass die Community sich nicht richtig verstanden fühlt und die Menschen, die eben angestellt sind bei Wikimedia Deutschland, sind oft selbst auch gar keine WikipedianerInnen und können dann die Probleme manchmal auch gar nicht so genau verstehen und man redet aneinander vorbei und Seite 1 fühlt sich instrumentalisiert von der anderen Seite und jeder hat schon auch ihre Berechtigung, aber ein wirklicher Dialog findet nicht statt. Es läuft parallel nebeneinander her. Die Community unterhält sich auf Wikipedia, auf entsprechenden Community-Meta-Seiten und die Foundation und die Stiftung in Deutschland, die machen eben so ihr Ding, was sie so machen müssen. Technische Weiterentwicklung, Wartungsarbeiten, Public Relations zum Beispiel, dass ich jetzt hier stehe, ist natürlich einem Pressebereich zu verdanken, der auch gesagt hat, könntest du dir vorstellen und so. Ne? Diese Schnittmenge zu verbessern oder die Kommunikation zu verbessern, wäre sicher ein Ziel. Und ein zweiter Aspekt ist eben der problematische Bereich, wie ich vorhin schon ansprach, der Wartung oder Qualitätssicherung. Es wird immer mal wieder gesagt, wann kommen wir denn in den, sage ich mal, in 10, 20 Jahren vielleicht in die Grauzone, wo wir wirklich mal anfangen müssen, Leute dafür zu bezahlen, dass die tatsächlich auch Inhalte warten. Und da wird es mit der Community sehr schwierig, die ein großes, großes Ethos daraus zieht, wirklich komplett unabhängig von Geld zu arbeiten.
Es geht ja auch um eine langfristige Befähigung von Menschen, genau, ja, besser zu verstehen. Es geht ja auch um Phänomene, die uns alle betreffen, Klimawandel, Artensterben, genau, Pandemie. Genau. Was wäre denn eine Möglichkeit, die Teilhabe in der Wissensgesellschaft auch wirklich langfristig auf sichere Beine zu stellen?
Ja, meine Idee ist ja, dass 20% aller Zeit und aller Mittel, die für die Wissenschaft ausgegeben werden in Deutschland, für die Arbeit an der Wissensgesellschaft, an der Demokratie ausgebracht werden. Denke ich, einen Tag die Woche könnte jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin locker geben. Also nicht individuell, sondern kollektiv. Ja. Und ja, bei den Mitteln wird es dann, glaube ich, erst richtig heikel. Aber also wir sehen es jetzt ja, ich möchte gerne in einer Demokratie und in Freiheit forschen. Und wenn ich dafür was abgeben muss und hart arbeiten muss, dann ist es für mich das jedenfalls wert. Das ist mir schon länger klar, dass das so sein muss. Und wenn wir jetzt so jemanden wie Putin brauchen, um uns daran zu erinnern, dann finde ich das auch in gewisser Weise schon ein bisschen traurig.
Wagen wir noch mal zusammen einen Ausblick. Also bis hierhin können wir schon mal festhalten, Partizipation in der Wissensgesellschaft, das ist ein ehrgeiziges Anliegen. Das muss organisiert werden. Die Menschen müssen erkennen, warum es sinnvoll ist und auch Spaß macht, mitzumachen. Und es muss auch finanziert werden. Obwohl jetzt bei Wikipedia zum Beispiel die Community schrumpft, gehen Sie denn grundsätzlich, Frau Köpping, trotzdem davon aus, dass mehr Menschen aktiv sein werden in Citizen Science Projekten?
Im Prinzip ja, also ich blicke da schon optimistisch in die Zukunft, auch gerade, Sie sprachen es an, Putin, der Angriffskrieg auf die Ukraine, also diese Dinge, die uns sehr wachrütteln. Corona führt vielleicht auch dazu, dass langfristig Menschen sagen, okay, ich muss auch Verantwortung übernehmen für meine Gesellschaft und dafür, dass andere Menschen teilhaben können, sich auch stärker einbringen. Das ist manchmal ein Zeitproblem, das kann auch ein Geldproblem sein. Wenn jemand sehr viel arbeiten muss, um über die Runden zu kommen, dann bleibt eben weniger Zeit, zum Beispiel in Wikipedia einen Artikel zu schreiben. Oder wenn Kindererziehung gefragt ist, das ist das Problem, warum es so wenig Frauen in Wikipedia gibt. Aber letztlich denke ich, dass jeder und jede sich da auch an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, ich will teilhaben, ich will diese Zeit investieren, weil das ist wichtig, dass andere Menschen über dieses Thema Bescheid wissen. Ja.
Herr Seibel, gehen Sie davon aus, dass die Idee der Teilhabe in der Wissenschaft, die ja hier im City Lab schon gelebt wird, auch sich im großen Stil durchsetzen wird?
Ich denke schon, insofern wir die Erfahrung machen, dass einfach bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Wir machen das ja nicht, um jemandem Gefallen zu tun, sondern weil es der Qualität zuträglich ist. ob es eine Entwicklung gibt dahingehend, dass mehr Menschen sich beteiligen, da würde ich ganz klar sagen, es kommt darauf an. Also gesetzt ist das nicht, weil ja, wir haben jetzt 2 Jahre Corona gehabt, jetzt haben wir Krieg in Europa. Wir merken auch, die Menschen sind sehr belastet und Beteiligung muss man sich auch leisten können. Und wer einen 40-Stunden-Job hat und dann noch Familie zu Hause, da ist die Zeit einfach knapp. Und da, finde ich, sollten wir als Gesellschaft auch darüber nachdenken, inwiefern auch eine neue Kultur der Beteiligung entstehen kann, in der sowas zum Beispiel auch von mehr Arbeitgebern unterstützt wird. Mensch, einen Nachmittag die Woche darfst du dich in einem Projekt deiner Wahl engagieren. Und das ist ein Beitrag zum Beispiel von Unternehmen zu dieser Art von, also nur so als Gedanke, ne? Aber irgendwo muss die Zeit und müssen die Ressourcen herkommen, dass Menschen sowas machen können.
Herr Vogel, gehen Sie davon aus, dass die Idee der Partizipation in der Wissensgesellschaft ein Selbstläufer ist und wir alleine so einen neuen Status quo erreichen oder muss da vielleicht sogar ein Gesetz her, um das zu verankern? Was ist da der Weg?
Ich glaube nicht, dass es solcher Interventionen braucht. Ich glaube, dass wir einen Bewusstseinswandel haben und auch einen Generationswechsel in der Wissenschaft, dass da eine Kultur entsteht, in der das selbstverständlicher wird. Die Zeit wird das richten. Wir müssen nur diesen Menschen, die jetzt die Veränderung wollen, praktisch helfen, den Weg dafür freizuräumen. Und ich sehe mit großer Begeisterung, dass immer mehr dieser Menschen, die so eine Haltung in sich tragen, jetzt auch in Verantwortung, zum Beispiel junge Frauen, also der ganze Bereich Citizen Science, den ich übersehen kann, was die Naturforschung um Citizen Science angeht, ist praktisch 95% junge Frauen, zwischen 30 und 40 würde ich mal sagen, die treiben das. Das muss von innen herkommen.
Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Elke Köpping, Wikipedianerin, Mitgründerin von Femnetz, dem Netzwerk für feministische Anliegen in Wikipedia und Mitorganisatorin der Frauenschreibgruppe Women Edit Berlin. Danke auch an Professor Johannes Vogel, Professor für Biodiversität und Wissenschaftsdialog und Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin und auch ganz herzlichen Dank an Dr. Benjamin Seibel, Leiter des City Lab Berlin von der Technologiestiftung Berlin. Raus aus dem Elfenbeinturm, die neue Partizipation in der Wissensgesellschaft. Das war unser Thema heute im Treffpunkt Wissenswerte. Das ist eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Unsere Diskussion gibt es auch zum Nachhören in der ARD Audiothek. Und mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.